Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Ja, heute wieder in eine Interviewfolge, aber natürlich darf in einer Interviewfolge, so wie in jeder anderen Folge, jemand nicht fehlen und dieser ist der...
Fabian Ratzak!
Genau. Hi Justin, grüß dich. Ohne den würde das hier nicht laufen. Und dann haben wir heute zu Gast einen Herrn namens Wolfgang Kehle. Wolfgang Kehle ist vielleicht den meisten Leuten geläufig oder auch nicht, aber jeder hat bestimmt schon mal Noten oder eine Transkription von ihm in der Hand gehabt. Er ist nämlich der Typ, der alles transkribiert für die Gitarre und Bass, dort quasi der Man of Chiefs und sich um alles kümmert. Und wir wollen heute ein wenig mit ihm über... unter anderem seinen Werdegang reden, aber auch so ein bisschen über das Thema Transkription, vielleicht eventuell Tipps von ihm rausholen und warum das auch so wichtig ist, sowas zu üben und zu trainieren. Grüße dich, Wolfgang.
Grüß euch. Schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich total.
Wir freuen uns auch. Sehr schön. So, ja, Wolfgang, dann fangen wir doch mal ganz knapp bei dir an. Erzähl uns doch mal erstmal so von deinem musikalischen Werdegang, woher du kommst, wie das so angefangen hat und leg einfach los.
Jo, das ist eine längere Geschichte. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ich bin jetzt 61 und bin 1959 geboren. Und bei mir ging das los. Also meine Eltern hatten keine Affinität zur Popmusik. Bei uns gab es keine Beatles daheim oder Stones oder sowas. Aber ich bin so mit 9 regelmäßig in eine Eisdiele gegangen in Langenargen. Das ist der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Und da war eine Jukebox. Und da habe ich Songs gehört und das Erste, was mich angefixt hat, war dann ein Song von den Kings, das war Lola, das hat mir total gefallen. Ich war dann regelmäßig Gast in der Eisdiele wegen dem guten Eis und habe da eigentlich Musik gehört und da ist mein Interesse an Popmusik geweckt worden. Dann habe ich mir irgendwann die erste Single gekauft, das war auch von den Kings, das war Ape Man. Und dann habe ich irgendwann mit 11 einen Kassettenrekorder gekriegt und habe dann mit dem Mikrofon damals noch irgendwie am Radio von meinem Vater die Songs aus der SWF 3 Hitparade aufgenommen und war dann eigentlich ziemlich angefixt mit Musik, habe vorher Flötenunterricht gehabt an der Schule und dann Klavier, habe mich aber fürs Klavier bald nicht mehr so interessiert, weil der Lehrer auch irgendwie schräg war und dann hat ein Freund von mir, da war ich so 14 glaube ich, hat der zur Konfirmation eine E-Gitarre gekriegt. Das war so eine rote Epiphone und dann so ein kleiner Verstärker dabei. Und der war Blues-Fan. Und als ich das gesehen habe und als ich gehört habe, wie das tut, so eine E-Gitarre über einen Verstärker, war ich total angefixt. Und da musste ich ziemlich schnell eine Gitarre haben. Und am Anfang hatte ich so eine billige Wandergitarre mit Pickup. Und irgendwann kam dann die erste Gitarre von mir, die erste richtige E-Gitarre. Das war eine Framus Strat-Kopie. Dann ziemlich schnell auch ein cooler Verstärker. Es war ein alter Fender Bandmaster, ein Blonder, den ich leider nicht mehr habe. Aber die gab es damals für lau. Also ich kann ja sagen, wie die Preise damals waren. Damals hätte man für so einen kompletten Stack 500 D-Mark gezahlt. Ja, da stand in dem Laden, wo wir da waren, da stand auch ein Bluesbreaker rum, der keine Ahnung, vor wie viel heute gehandelt wird. Und den gab es damals für 600 D-Mark. Also wir reden von 300 Euro. Ja gut, dann habe ich Abitur gemacht und habe mir überlegt, was ich eigentlich tun will. Aber damals gab es noch keine Möglichkeit, irgendwie wie heute zum Beispiel Jazz zu studieren. Und ich wollte Journalist werden. Und dann habe ich erstmal Politik und Geschichte studiert. Also neuere Geschichte und Politikwissenschaft. Und hatte dann in München eine Freundin und habe dann mitgekriegt, dass dort das Gitarreninstitut aufmacht von Andreas Wasen. Ich bin da mal hingegangen, hab mich erkundigt und bin gleichzeitig auch, da war ich allerdings schon 24, in eine Coverband eingestiegen. Das war eigentlich die erste Band, mit der ich Geld verdient habe und regelmäßig Gigs gespielt habe. Und da konnte ich mir dann ausrechnen mit den Gigs plus den letzten zwei Jahren BAföG, den letzten zwei Semestern BAföG, die ich noch kriegte, konnte ich mal so die erste Zeit finanzieren. Und da bin ich dann ins Gitarreninstitut gegangen und dann habe ich die Band gewechselt. Dann war ich bei einer besseren Combo und da haben wir dann einen Song gecovert. Das war vom Philip Bailey und vom Phil Collins, Easy Lover. Und ich habe nur nach Ohren gespielt und habe bei dem Solo von dem Daryl Stürmer dann halt ein bisschen gemogelt. Und dann hat der Schlagzeuger von der Band, der Frank Denzinger, mit dem spiele ich heute noch zusammen, Profi-Drummer, der hat gesagt, das wollen wir mal genauer hören. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe tatsächlich ein Notenblatt genommen und habe angefangen, den ganzen Song zu transkribieren.
Ah, so fing es an.
Ja, so fing das an.
Sehr und, interessant.
Und das hat natürlich ewig lang gedauert, aber ich hatte ein bisschen vorausgezogen, weil ich ja übers Klavier noch ein bisschen wusste, was Noten sind. Und der Schlagzeuger, der Frank Denzinger, der hat mir dann was von Rhythmushilfen erzählt und das war ziemlich wichtig. Also dass man zum Beispiel, was weiß ich, Achtelnoten spricht mit 1 und 2 und 3 und 4 und oder Achteltriol mit 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 16 mit 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die und so weiter. Man kann ja praktisch alle rhythmischen Werte so sprechen und es ist für mich auf jeden Fall ein ganz wichtiger Einstieg bei der Transkription, wenn man Rhythmen treffen will. Da ist dieses Sprechen von Rhythmen absolut elementar für mich. Und ich muss das heute natürlich nicht mehr machen. Heute geht es automatisch. Heute muss ich über Rhythmen nicht mehr nachdenken. Aber wenn jemand einsteigt und Sachen transkribieren will, dann würde ich sagen, das Erste, und das A und das O ist der Rhythmus. Das ist das Wichtigste auf jeden Fall.
Da wollte ich gerade fragen, weil ich kenne das selber auch von Schülern, die sagen, ja, hier, ich will das transkribieren. Und die finden dann auch die Töne einigermaßen. Aber den Rhythmus nicht. Ne? Das heißt, wenn die das notieren wollen, die schreiben das in Tabulaturform auf, in Zahlen, aber das bringt ja nichts, weil du willst es ja auch in einem Jahr nochmal spielen können und das geht nur, wenn du halt den Rhythmus verstehst. Ne? Deswegen, das ist schon mal ein guter Tipp. Also auf jeden Fall Noten lesen bzw. Rhythmen sollte man schon können. Ne?
Das ist ja, es gibt natürlich jetzt noch fortgeschrittenere Rhythmuskonzepte, also man kann da wahnsinnig viel machen. Ihr habt sicher von Kona Kol gehört, von dieser indischen Rhythmuslehre, ja, die ist natürlich der komplett Wahnsinn. wenn man da sieht, was da zum Beispiel Marco Minimann damit anstellt, so, das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob man das braucht. Das kann schon helfen bei extremeren Rhythmen. Was weiß ich, wenn wir jetzt von Quintolen reden. Aber man kann sich auch helfen mit anderen Silben. Man kann zum Beispiel sagen, Omnibusbahnhof, Omnibusbahnhof, Omnibusbahnhof zum Beispiel. also man kann sich praktisch siebensilbige Worte raussuchen, um zum Beispiel dann Septolen irgendwie sprechenderweise zu rhythmisieren. Aber das Gute an dem Rhythmus sprechen ist halt, dass man den Rhythmus verinnerlicht und in sich selber reinkriegt. Und das Sprechen ist wichtig. Also weil nur Klatschen ist wieder was Externes. Aber wenn man das spricht, dann hat man das wirklich in sich. Ne?
Und man kriegt auch direkt ein Feedback damit, ob es richtig oder falsch ist. Das ist etwas, was ich meinen Schülern auch viel empfehle, direkt auch einfach mal mitzuzählen. Die ganz normal die Vierteln mitzuzählen und sowas immer mal wieder zu machen. Weil du kriegst halt auch, wenn du innerlich zählst, dann kriegt man oft gar nicht richtig mit. Beim Spielen zum Beispiel, habe ich jetzt irgendwie die 3 nicht mitgezählt oder irgendwo eine 1 weggelassen oder so. Aber wenn du das wirklich sprichst, merkst du ja auch direkt, oh, da war gerade irgendwas falsch. Mhm. Und so bediene ich mich auch oft daran, wenn man auch schwierige Passagen hat, um nochmal so ein bisschen so ein erdiges Gefühl von Timing auch zu geben, auch in Proben oder auch auf Auftritten, stehe ich da manchmal da und weiß, wenn ich eine schwierige Passage habe, dann versuche ich das auch irgendwie vokal für mich, ich sag mal, zu festigen, weil das gibt mir auch nochmal ein Gefühl der Sicherheit. Rhythmus war zum Beispiel in meinem Studiengang sehr, sehr großes Thema auch, weil die Uni, wo ich studiert habe, die Frankfurter Musikwerkstatt, die ist halt sehr, ich sag mal, bezogen auf Rhythmus, gerade auf so Dinge wie Piktometrie war etwas, was wir dort viel hatten. Da wurden ganze Bücher auch drüber geschrieben und da ging es halt nämlich auch um die Visualisierung und die Verbalisierung von Rhythmen und das war bei uns tatsächlich ein Fach, wo wir wirklich dann nur da gehockt haben und ein Blatt 16 bekommen haben und die quasi in Takatas zählen mussten. Okay. Aber das hat sau viel gebracht, das hat richtig viel gebracht, inneren Puls zu halten und so gegen den Puls zum Beispiel auch Rhythmen zu fühlen, solche Sachen. Also echt etwas, was ich auch jedem empfehlen kann, nicht nur beim Transkribieren, aber auch generell beim Üben, versuchen Rhythmen zu verbalisieren und sich das akustisch nochmal quasi darzustellen. Ja.
Ja, es ist
gut, jetzt hatten wir dich damit kurz unterbrochen.
Ja, macht ja nichts. Ich finde es auch wichtig, dass man dann auf die kleinste Subdivision geht, weil viele machen dann auch den Fehler und die sagen dann irgendwie, wenn Rhythmus ist, 1, 2 und. Also wenn man dann nur sagt 1 und, dann fällt was. Also ich finde es wichtig, am Anfang ist einfach, wenn man die kleinste Subdivision, die dann angesagt ist, die man dann auch identifizieren will, wenn man die wirklich durchlaufen lässt, weil dann hat man einen konstanten Puls. Ne? Also wenn ich jetzt bei 16 Rhythmen was zähle, dann und ich weiß, das ist irgendwie auf dem 16 Grid irgendein ein Beat, den ich identifizieren will, dann spreche ich das immer komplett mit. Und man kann sich so ein Problem auch praktisch vereinfachen, wenn man zum Beispiel das Tempo dann runterdreht. Ne? Also für sich selber innerlich. Weil ich kann auch zählen, 1 und 2 und E. Also man kann ja praktisch als Krücke kann man selber für sich verlangsamen, und das ist auf jeden Fall total hilfreich.
Da hätte ich vielleicht direkt eine ganz praktische Frage, die mich mal auch persönlich interessieren würde. Mhm. Vielleicht hast du ja ein Konzept oder einen Ansatz dazu. Weil zum Beispiel bei eben solchen ungeraden Zählzeiten wie, ich sag mal, Quintolen und Septolen. Triolen ist jetzt, glaube ich, nicht das große Problem, weil Triolen in unserer Musikkultur auch, ich sag mal, mehr verankert ist und für uns vom Klang mehr gefestigt ist als jetzt sowas wie Quintolen und Septolen. Aber wenn ich jetzt sowas wie eine Quintole habe und zum Beispiel die verbalisiere mit sowas wie Dada Piccola, ist etwas, was ich zum Beispiel viel gemacht habe, ein Fehler, der bei mir oft zum Beispiel vorkommt, ist, dass ich vier Noten schneller mache und die eine Note langsamer. Es sind keine gerade Quintolen, sondern es ist mehr so ein Da-Da-Piccola, anstatt dass es wirklich eine gerade Sache ist. Das ist etwas, was bei mir zum Beispiel schnell passiert. Hättest du da eventuell eine Idee oder ein Konzept für, wie man da rangehen könnte, sowas zu vergraden, sage ich mal?
Also ich glaube, dass viele so ein Fünfer-Raster aufteilen nochmal. Also dass man zum Beispiel eine Dreier- und eine Zweiergruppe macht. Das habe ich jetzt beim Jerry Bergonzi gesehen. Der macht ja auch viel solche Geschichten, also praktisch Phrasen in Fünfergruppen. Und der sagt dann zum Beispiel 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2.
Okay.
Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder bei einer 7 dann zum Beispiel, dass man sagt 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2,
1. Ja, der Klassiker.
Ja, genau, der Klassiker, ja.
Und das kann man eigentlich für, also das funktioniert natürlich jetzt zum Beispiel im Achtelbereich genauso, wie wenn man jetzt irgendwie auf so feine Subdivisions geht. Aber ich behaupte auch irgendwie so wirklich total perfekt, was weiß ich, Novi-Molen oder Septolen auf dem Grid spielen, das ist wirklich sauschwer.
Und da ist auch die Frage, wiefern hört man das dann auch?
Und inwiefern es gewollt ist vom Künstler. Ne?
Gerade auch in unser Ohr, wie gesagt, da muss man auch manchmal differenzieren, aus welchem Kulturbereich man ja kommt. Mhm. Ich sage, wie gesagt, aus einem indischen Kulturbereich sind solche Rhythmen ja deutlich mehr seit Kindheit auf Alter irgendwie bekannt, weil das ist ja, Konokol ist ja etwas, was die Kinder schon lernen. Für uns sind ja Quintolen immer noch was sehr, sehr Fremdes, sage ich mal, in unserer Kultur. Mhm. Sind ja teilweise für manche Leute Triolen ja noch was ganz Fremdes und was ganz Ekelhaftes. So. Mhm. Der Swing.
Ja, aber es gibt schon Leute, die da wahnsinnig gut sind. Zum Beispiel,
auf alle Fälle.
Zum Beispiel der Matteo Mancuso, da habe ich ja eine Transkription gemacht von seiner Version von Fred. Und da hat der Fabi mir geholfen, auch mit dem Video. Da bin ich heute noch dankbar. Geil. Und habe ich auch dann jetzt mittlerweile über 15.000 Klicks. Und da kann man ja praktisch das Solo von ihm anhören und im Hintergrund läuft das Finale. Obwohl der mit Fingern spielt, wo man vermuten könnte, der hat vielleicht nicht die letzte Perfektion wie beim Pick-Spielen, ist der dermaßen was von drauf. Und wenn du dem seine Quintolen oder Septolen oder wenn du dem seine Subdivisions anhörst, das stimmt alles. Krass, das stimmt wirklich aufs Grid. Also man merkt es, wenn man das mit dem, das ist ja also das Playback ist ein Computer-Playback, das heißt, es ist total auf Klick. Und bei ihm stimmt wirklich alles. Also der Typ ist absolut unfassbar.
Geil. Das bringt mich direkt zu einer nächsten Sache, die mich mal interessieren würde, gerade im Thema Transkription, weil es gibt ja die Spieler, sag ich mal, die wirklich bewusst Quintolen, ich sag mal, ja, bewusst benutzen, bewusst das geübt haben, und dann gibt's Spieler wie, ich sag mal, bekannt ist für mich zum Beispiel irgendwie Malmsteen, dessen Linien eher, ich sag mal, eine versuchte 16-Triole ist, aber so ein bisschen zu langsam gespielt, dass sie in Transkriptionen auch oft als Quintole dargestellt wird. Und da ist mal meine Frage so, wie gehst du da vor? Findest du es wichtiger, klar zu machen, okay, die Linie ist, die Phrase, diese Sequenz ist eigentlich als eindeutige Sechserphrase gemeint, die ist halt nur nicht wirklich so schnell gespielt, wie sie eigentlich hätte sein sollen für eine Sechstole? Oder gehst du auch hin und sagst, Genauigkeit ist wichtiger und notierst dann sowas lieber als Quintole?
Schwierige Frage. Also es kommt wirklich auf die Situation an. Ich würde schon sagen, dass ich die Intention vom Spieler natürlich nicht ignorieren kann. Ne? Also wenn jetzt da wirklich eine Phrase einen klaren Sechser-Kontext hat und nicht genau rauskommt, dann würde ich da jetzt nicht irgendwie in die kleinste Subdivision reingehen. Mhm. Es gibt ja auch furchtbare Notationen zum Teil von...
Oh ja.
was weiß ich, irgendwelche Gitarre-Pro-Geschichten, wo dann irgendwie bei Tempi von 120 dann noch irgendwelche 64stel, punktierte 64stel auftauchen. Das ist natürlich kompletter Bullshit. Es gibt auch bei, es gibt auch Hendrix-Transkriptionen aus früheren Zeiten. Da gab es mal so ein Programm, das hieß PowerTap, und die waren absolut grauenhaft. Und gerade bei Hendrix muss man viel begradigen, ne? um den musikalischen Sinn zu erschließen. Ja. Ne? Und also so abenteuerliche Geschichten, also wenn ich irgendwie 64stel Triolen sehe oder 32stel punktiert, dann weiß ich, dass der Schreiber, der das verfasst hat, irgendwie da einen komischen Genauigkeitsideal anhängt, aber letztendlich irgendwie sich selber und auch seine Leser irgendwie komplett aufs Glatteis führt. Ja. Es geht immer darum, das muss ja noch ein Mensch spielen können. Ne?
Eben, ja. Darum geht's.
Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe das auch durchaus schon gemacht und das kommt in meinen, ich sag mal, Transkription von meinen Videos auch durchaus vor und das ist dem Grund meistens auch geschuldet, sag ich mal, dass bei Guitar Pro wird dir auch angezeigt, wann ein Takt voll ist und wann ein Takt nicht voll ist. Und dann steht man manchmal da und dann hat man eine Linie und denkt sich, ah shit, da ist doch diese eine Note noch dabei. Aber fuck, wie kriege ich die jetzt doch irgendwie unter? Und dann muss man halt irgendwie rumspielen mit, ist das vielleicht noch punktiert und nicht punktiert? Also ich bin da auch nicht ganz unschuldig bei, muss ich dazu geben. Ich habe das auch schon durchaus ab und an mal gemacht.
Also ich benutze keinen Guitar Pro. Also ich mache Finale und bei Finale muss man halt wirklich das eingeben, was man meint. Ne? Und da muss man auch dann schon klare rhythmische Hypothesen haben, bevor man da was aufschreibt, weil ansonsten gibt es ein totales Chaos.
Das und, stimmt, das stimmt.
Und es kommt da immer drauf an, wenn man transkribiert, aber oft sind auch bei komplexeren Sachen, was weiß ich, wenn man Scott Henderson anhört oder jetzt auch Alan Holdsworth, die wissen schon genau, was sie tun.
Ja.
Wobei bei Holdsworth gibt es ja auch noch die interessante Geschichte, da erzählt ja der Gary Husband, der Schlagzeuger zum Beispiel, erzählt über dem seine rhythmische Auffassung, dass der jetzt sich keine Gedanken macht, dass da jetzt, wenn der Rhythmus sich irgendwie dreht, dass da eine rhythmische Modulation auftaucht oder sowas, sondern für den ist es dann einfach eine neue Eins. Also der hat dann irgendwie ein super simplifiziertes rhythmisches Denken eigentlich gehabt für sich. Und konnte es aber trotzdem alles spielen und war tight. Also man muss nicht immer einen super intellektuellen Ansatz fahren, sondern oft kann man mit einfacheren Mitteln rhythmische Komplexität erstens begreifen, zweitens fühlen und auch spielen.
Klar.
Ja, das stimmt. Okay, darf kommen wir nochmal zurück
zum... Eine kurze Frage. Nee, was ist denn zum Beispiel, wenn du... ich sag mal, es gibt ja immer so Unterschiede, wovor man dann, sage ich mal, wenn man nicht so erfahren ist, Angst hat, das zu transkribieren, wäre zum Beispiel, ich glaube, ich hätte jetzt nicht so viel Angst, also vom, nicht, dass ich spielen könnte, aber vom Transkribieren, wenn ich jetzt zum Beispiel John Petrucci transkribiere oder wenn ich jetzt irgendwas von Hendrix oder Stevie Ray Vaughan, weil es halt sehr frei und manchmal auch so ein bisschen rubato gespielt ist, zu transkribieren. Wie siehst du das? Oder ist dir das vollkommen egal mittlerweile?
Ja, das ist total, es kommt auf den Spieler an, ne?
Okay.
Also zum Beispiel Stevie Ray ist super sauber, ne? Der spielt absolut tight. Also der bei Hendrix ist das Problem manchmal, dass die Rhythmusgruppe von ihm, also da begebe ich mich jetzt auf Glatteis, vielleicht kriege ich auch einen Shitstorm. Also mir hat die erste Rhythmusgruppe von ihm, die Experience, nicht so toll gefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es ist auch so, dass...
Wir haben schon hier schlimmere Tabus gebrochen, kann man ruhig ganz ehrlich sein. So wie wir mal Van Halen zerrissen haben.
Oh ja.
Ja, das wird mir jetzt nicht einfallen. Also Van Halen ist schon ein ganz toller und einzigartiger Musiker. Oder er war es, muss man ja sagen. Ja, ja bei Hendrix...
aber es heißt auch zerrissen. Wir haben einmal... Also das war auch nur Spaß gemacht. Ja. Also wir haben natürlich großen Respekt. Man muss das immer wieder erklären. Das ist furchtbar. Wir haben großen Respekt vor Van Halen, aber wir haben da mal was zu gesagt.
Ja.
Okay, machen wir weiter. Ignorieren wir das.
Ja, also ich denke, es kommt immer auf den Spieler an. Ja. Also bei Hendrix muss man schon mal begradigen. Und ich habe ein paar Sachen geschrieben irgendwie für Gitarre und Bass, irgendwie zum Beispiel auch Little Wing oder sowas. Und da habe ich eigentlich immer eine klaren und nicht zu komplizierten rhythmischen Schreibweise den Vorzug gegeben. Also auch wenn der jetzt den einen Ton nicht hundertprozentig nagelt, dann mache ich nicht irgendwie, wenn jetzt die Note zu früh kommt, also kurz vor der 1, dann mache ich da nicht noch irgendwie ein Triolenfass auf, sondern da schreibe ich dann halt irgendwie, schreibe ich den Grad, so wie er gemeint ist. Und das ist eigentlich, ja, es ergibt sich eigentlich aus dem musikalischen Sinn. Also wenn man auf den musikalischen Sinn vielleicht mehr achtet als auf die letzte metrische Genauigkeit, kommt man oft weiter. Es gibt auch ein witziges Beispiel irgendwie. Es gab mal bei Warner Brothers kam das, glaube ich, gab es eine Transkription von Black Dog von Led Zeppelin. Und es geht irgendwie: Hey, hey, Mama, say the way you move, go make you burn and make you groove. Das sind Formate. Und da sind die Japaner dann rangegangen, ich glaube, das war ein japanisches Transkriptorium, und haben dann versucht, das auszuzählen. Ja? Also die haben dann versucht, den Beat weiterzuziehen mit dem Ergebnis, dass da jede Menge 7/8-Takte drin waren und dass dann die eigentlich ganz einfache Botschaft von Bonzo, von dem Drummer, der eigentlich nur 2 und 4 auf das Snare spielt, dass das dann total verschoben war. Und das ist so ein Beispiel, wie man einen Fehler machen kann. Und die Japaner hätten da auch drauf achten müssen, weil wenn man ganz genau hinhört, dann hört man von Bonham den Sidestick. Hey, hey, Mama, make you move, go make you pony, make you groove. Und dann, da, du, du, da, da, da. Den hört man kaum. Das ist nur auf dem Sidestick. Das ist ein Signal für die ganze Band. Und er gibt praktisch die 4 und müsste sein. Ja, genau. Er markiert praktisch den Beat. Und dann sind auf der 1 ist die Band dann wieder da.
Okay.
Ja, das ist ich würde sagen, so ein bisschen immer dieses Problem mit Dingen zu genau und dann noch zu verkopft aufzuschreiben und so ein bisschen die Ohren vorwegzulassen, weil wenn man auch ganz normal einfach oft hinhört dann und das, ich sag mal, den musikalischen Kontext versteht, dann erübrigt sich solche Fragen oder solche extremen Genauigkeiten ganz von alleine, sag ich mal. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob vielleicht die Transkription gemacht haben, zum Beispiel eher aus der Klassik, sag ich mal, kommen, wo ja so eine Notation ja wirklich teilweise ganz schön extrem sein kann und extrem genau sein kann, weil ja auch damals die Möglichkeit so nicht gab, das Aufnehmens zum Beispiel, wo man einfach etwas auch hören könnte und dann verstehen könnte. Ich glaube, dass da zum Beispiel eher in der Tradition das liegt, das etwas ein bisschen zu übernotieren, als einfach mal zu sagen, jo Leute, hört doch einfach mal hin, dann versteht ihr schon, wie ich das meine.
Nee, ich glaube, das waren schon tapfere Rock'n'Roller, die haben sich da halt verhoben. Und das Witzige war, ich war da mal auf der Messe, und es war genau Hello Leonard war das, der Verlag, und die hatten einen riesen Stand an der Messe, und da habe ich ein bisschen geguckt irgendwie, weil ich gucke normalerweise solche Transkriptionsbücher nicht an. Also ich mache das selber, aber da habe ich mal geschaut und dann habe ich diese japanische Version gefunden und dann eine korrekte. Und dann bin ich dann zu dem Menschen, der praktisch die Kontakte gemacht hat, der den Verlag vertreten hat, zu dem bin ich dann hin und hab ihm die beiden Bücher gezeigt und habe ihn dann gefragt, ja, was stimmt denn jetzt? Und er sagt, das weiß er auch nicht. Und hab ich ihm dann gesagt, ja, also ich glaube, ich weiß schon, was da korrekt ist und was nicht. Ja. Aber wie gesagt, das Übertreiben ist schwierig. Aber in der heutigen Musik spielt der Grid immer eine größere Rolle. Also gerade bei modernen Rock-Produktionen, jetzt Tesseract oder Intervals, die Jungs spielen ja alle auf Klick. Ja, klar. Und da gibt es diese Probleme nicht mehr, weil die sind dann so hypergenau. Also da muss man nicht mehr überlegen, irgendwie war das zu früh oder zu spät, sondern gerade dieser Aaron Marshall, den habe ich jetzt vor kurzem interviewt, eine Stunde lang. Und,
ach cool, ja, geil.
Ja, ja.
Oh. Kann man das irgendwo hören oder das lesen? Oder
das kommt in einer der nächsten Ausgaben von Gitarre und Bass. Das ist eine ziemlich, lange Geschichte. So. Also ich habe mit dem eine Stunde lang geskypt und das war echt, der war super nett und war interessant.
Ja, geiler Typ.
Ja, auf jeden Fall.
Tierisch. Ja. Aber das ist doch ein gutes Stichwort eigentlich. Gitarre und Bass, wie ist es denn dazu gekommen? Oder wie hat sich das ergeben, der Draht zu Gitarre und Bass?
Das war eine ziemlich kurze Geschichte eigentlich. Also ich war ja auf diesem Institut, auf diesem Gitarreninstitut und habe dann dem damaligen Leiter, dem Andreas Wasen, hab ich dann meine Transkription gezeigt, weil wir haben ja vorher über die erste gesprochen, die ich gemacht habe. Das war das Easy Lover. Und dann habe ich dann praktisch meine ganzen Songs in der Coverband dann angefangen, alle zu notieren. Und das habe ich dann dem Andreas Wasen gezeigt. Irgendwie, er soll da drüber gucken. Und er sieht dann irgendwie und sagt, ah, du kannst es ja, willst du nicht bei mir einen Lehrplan für Top 40 Gitarre schreiben und Lehrer werden? Und dann habe ich gesagt, ja, aber hallo, natürlich. Und irgendwann später kam er dann noch der ist damals vom Fachblatt gewechselt zu Gitarre und Bass. Das war 1986. Und irgendwann hat er dann mich gefragt, ob ich denn nicht für ein neues Magazin Transkriptionen schreiben will. Habe ich auch gesagt, klar. Und dann kam dann tatsächlich die erste Transkription, das war Steve Lukather auf einer Earthwind and Fire Scheibe, Back on the Road, ein ziemlich spektakuläres Solo. Und das war mein erster Beitrag.
Cool.
Damals übrigens noch ohne Tabulatur. Das war wirklich nur die blanken Noten geschrieben. Ne? Also ich habe auch für mich selber natürlich nie Tabulatur geschrieben, sondern immer Noten. Also die Tab kam dann später. Ne?
Und das würde mich mal auf eine weitere Frage. Das würde mich mal auf unsere weitere Frage nämlich direkt eingehen. Ich meine, ich habe schon länger nicht mehr diese Diskussion mitbekommen, aber ich meine, die steht bestimmt hier und da auch immer mal wieder im Raum, Tabs gegen Noten. Wir hatten auch schon mal in der Folge, glaube ich, darüber auch gesprochen. Wie ist denn da so deine Meinung zu? Wie ist da deine Ansicht? Weil du kommst ja mehr aus dem Notenbereich, sage ich mal. Und ich glaube, viele von unseren Zuhörern, mich eingeschlossen, genau das komplette Gegenteil. Ich habe Noten erst dann so richtig gelernt, als ich Musik studiert habe. Und dort natürlich auch viel notiert an sich. Aber ansonsten, wenn ich es kann, bevorzuge ich natürlich Tabs. Wie sind da deine Meinung zu?
Auch ein bisschen schwierige Frage. Erstmal in der Praxis, also in der musikalischen Praxis gibt es ja Tabs eigentlich nicht. Ne? Also wenn du in einer Band spielst, in einer Big Band oder sonst in einer Combo, du kriegst keine Tabs, sondern du kriegst Noten. Das ist auch gerade bei Bassisten das wichtige Thema. Ne? Also ein Bassist, der in einer Combo spielt, im größeren Ensemble, der muss lesen können. Ne? Und das sind Tabs eigentlich eher im Weg. Wo ich Tabs gut finde, ist, wenn es darum geht, irgendwie so gitarrenspezifische Geschichten darzustellen, die aus den Noten selber nicht hervorgehen. Ganz einfaches Beispiel, du kombinierst zum Beispiel Leerseiten mit gegriffenen Seiten. Spielst zum Beispiel, was weiß ich, das hohe E als Leerseite und dann im Wechsel gegriffen am fünften Bund von der H-Seite. Und das geht aus der Notation nicht hervor. Und dann, das wird natürlich ganz haarig dann bei Open Tunings, weil da kann irgendwann dann gar niemand mehr lesen. Da muss man dann eigentlich auf Tabs zurückgreifen. Und klar, unsere Leser, die wollen zu, ich würde mal sagen, zu 95% mindestens wollen die Tabs.
Klar. Aber es ist ja auch, wie gesagt, für den Konsens, für den normalen Gitarristen da draußen ja auch immer, gerade für Einsteiger, ich sag mal, der einfachere Weg, in sowas reinzukommen,
und sich
in sowas reinzulesen, geht deutlich schneller, die Information ist schneller verarbeitet. Ist für mich auch so, wenn ich Tabs sehe, dann kann ich relativ schnell die lesen. Noten tatsächlich müsste ich noch mal ein bisschen üben, tatsächlich,
aber
bräuchte ich nur ein Weilchen. Aber es ist auch so ein bisschen, glaube ich, so, genau.
Da würde ich widersprechen.
Da wollte ich gleich drauf eingehen. Kurz, ich würde gerne den Satz noch sagen, ich glaube, es ist aber auch so ein Generationsding tatsächlich, weil zum Beispiel meine Dozenten an meiner Uni, die ja, glaube ich, die mehr dein Jahrgang sind, für die waren Notenlesen oft absolut kein Problem, weil das halt deren, ich sag mal, Natur ist, damit sind die auch groß geworden. So. Also ich kann mir vorstellen, es hat auch was damit zu tun, wer, womit du anfängst und was für dich eine Gewohnheit auch ist.
Ja, bei mir war es ja so, ich habe angefangen zu spielen, autodidaktisch, hatte ja nie einen Lehrer und ich habe natürlich nicht nach Noten gespielt. Ne? Also ich habe halt mir die Sachen rausgehört bei mir kam der Bruch mit den Noten erst mit dieser Coverband, was ich vorher erzählt habe. Ansonsten war ich ja ein kompletter, Gehör- und Instinktmusiker, kann man sagen. Ne? Also die Noten kamen dann erst durch diese erste Transkription rein. Und ich bin jetzt auch nicht der Mörder-Notenleser, also am Bass geht's, aber das Bass ist ja mein Hauptinstrument. Aber bei der Gitarre lesen, wenn es mehrstimmig wird, so, da wäre ich jetzt auch kein Superheld. So. Ich meine, ich würde die Noten natürlich finden. Ja. Aber es geht um die, vorher hast du das angesprochen, dass sich Information über Tabulatur schneller mitteilt. Da gibt es ein Video von dem Adam Neely, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein Blogger.
Ja, klar.
Und da gibt es ein Video, wo er genau das widerlegt, wo er nämlich zeigt, dass man, wenn man Noten lesen kann, dass man da viel schneller Informationen verarbeiten kann, als wenn man die Tabulatur liest. Da gibt es ein extra, der hat, glaube ich, eine extra Folge darüber gemacht, das ist vielleicht ganz lohnenswert, das mal anzugucken. Der beweist praktisch auch über Wahrnehmungspsychologie, dass es viel schwieriger ist, irgendwie solche Ziffern zu identifizieren als Noten.
Ja, und vor allen Dingen hat ja auch den Zusammenhang viel mehr. Ne? Du weißt, welchen Ton du spielst, gegebenenfalls welches Intervall. Und der ein oder andere sieht dann einfach 12, 15 und speichert das so im Kopf ab und weiß eigentlich gar nicht, was er da macht.
Weil man sieht bei Noten sieht man auch die Intervallstruktur. Ne? Also man sieht zum Beispiel Akkorde, das sind ja immer Terzschichtung. Und jetzt in einer Grundstellung vom C-Major-Akkord irgendwie, da sind ja die Noten immer auf den Linien. Da sieht man sofort am Gebilde, das muss irgendeine Art von Terzschichtung sein. Und das ist eine Information, die man auf den ersten Blick herkriegt. Und bei den Zahlen, in den Tabulaturzahlen Gesetzmäßigkeiten zu entdecken, ist wahrscheinlich schwieriger und komplizierter.
Das stimmt. Du hast die visuelle Einfachheit selber, dass du einfach die Formen quasi visuell bilden kannst, woran du gewisse Segmente direkt erkennen kannst. Wie zum Beispiel, dass ich habe das damals so trainiert, als es bei mir um Noten auch ging, dass wenn du einen Lauf hast zum Beispiel und du siehst, das ist der Startpunkt, das ist der Zielton, der Lauf geht einfach nur von unten nach oben, dann kannst du das anhand von dem Visuellen direkt erkennen, das ist der Lauf, oder man kann Sequenzen deutlich einfacher und deutlich schneller erkennen. Das stimmt. Ich glaube, letzten Endes das Prozess, also der Prozessor im Kopf, der erkennen muss, okay, ein Symbol erkennen muss und wissen muss, was das musikalisch bedeutet, ist bei Noten auf alle Fälle, denke ich, schneller. Ja, das ist klar. Mhm. Anstatt zu sehen, okay, der Bund, die Seite, das muss man umkriegen und so weiter und so fort. Ich glaube, es hat aber was damit zu tun, wie oft man was trainiert. Also wenn jemand, glaube ich, viel Tabulatur spielt und trainiert, wird es wahrscheinlich in dem Moment immer noch schneller sein, als wenn er jetzt hingeht, Noten zu lernen, wo er erstmal ablesen muss, natürlich. Ich glaube, es hat auch noch was damit zu tun, wie oft man was trainiert und gespielt hat. Aber auf alle Fälle danke für die Empfehlung. Das werden wir uns auf alle Fälle mal anhören. Gegebenenfalls eine Folge nochmal dagegen
machen. Ja, unbedingt.
Was jetzt besser oder schlechter ist.
Nicht unspannend.
Gut. Wie ist es denn? Du bist ja meistens bekannt für Gitarre und Bass. Macht ja auch Sinn in dem Magazin Gitarre und Bass. Aber transkribierst du zum Beispiel auch andere Instrumente? Hast du dort auch schon Erfahrung mit gesammelt oder versuchst du das eher zu outsourcen? Wenn es überhaupt darum geht, ich sag mal bei der Gitarre und Bass, und kommt das gar nicht so oft vor, dass andere Instrumente transkribiert werden
müssen? Also das habe ich auch schon gemacht in meiner Jazz-Kolumne, die es jetzt leider nicht mehr gibt, aber die war in den 90er, Ende 80er, Anfang 90er, war die relativ bekannt, einfach weil, wenn jemand zum Beispiel jetzt ein Pat Metheny Solo spielen wollte, heute geht er auf YouTube und googelt es und lässt sich ein Tutorial raus. Damals gab es ja nichts in der Richtung, überhaupt nichts. Ne? Und da war es natürlich dann schon speziell, dass es in dem Magazin exklusiven Content gab, der heute nicht mehr exklusiv ist wegen YouTube. Aber in dieser Jazz-Kolumne habe ich zum Beispiel dann auch Bläser-Soli transkribiert. Ich habe mal ein Solo von Clifford Brown, das ist ein ganz legendärer Bebop-Trompeter, der bei Art Blakey gespielt hat und mit 27 schon gestorben ist, und der spielt über so einen Charlie Parker-Standard, spielt der ein wahnsinniges Solo, Confirmation ist, heißt das Stück, und ich habe das Trompeten-Solo geschrieben und dann praktisch für Gitarre übertragen.
Okay, sehr cool.
Oder dann zum Beispiel auch der Pianist Bill Evans, den ich sehr verehre. Ist ein unglaublich toller Musiker, sehr einflussreich, ein sagenhafter Melodiker und Improvisateur. Der hat so eine spektakuläre Version von Autumn Leaves gespielt und die habe ich auch mal geschrieben. Wobei es da ein bisschen derbe wird, weil der dann zum Teil bei Tempo 220 ist es, glaube ich, ist schon ziemlich ab, und da spielt er dann noch irgendwie 16-Figuren. Und das ist jetzt für Bassisten ziemlich out of reach, macht, glaube ich, keiner, und auch für Gitarristen ist es eine harte Prüfung. Mhm. Aber das melodische Reservoir war natürlich riesig, irgendwie, was sich da raus ergeben hat. Dann, ich interessiere mich auch sehr für Schlagzeug, habe also auch viel Schlagzeugprogramming gemacht, und ich könnte es zum Beispiel auch wahrscheinlich sogar ein Kolajuta Phil transkribieren. Ich würde zur Not vielleicht sogar die Handsätze hören. Einfach aus der Affinität raus. Und mein Horizont ist auf gar keinen Fall auf Gitarre beschränkt, sondern ich höre immer eigentlich alles, was an Musik interessant ist. Und die Sachen, die mir so gefallen jetzt, so die ich höre, das sind eigentlich, muss ich zugeben, relativ wenig Gitarrensachen. Ne? Also ich höre zum Beispiel Noah, diese relativ neue Band, so, die machen tolle Sachen. Viel Nicht-Gitarristenmusik auch. Also ich liebe Pianisten, Bläser sind natürlich interessant. Also gerade von Saxophonisten kam wahnsinnig viel über Improvisation.
Ich wollte gerade sagen, ja. Kann er so viel übertragen dann auch, ne, von anderen Instrumenten. Oh, das ist halt das Schöne. Ne? Oh und das Geile ist, du hast halt einen ganz anderen Ansatz. Wenn du jetzt, sage ich mal, ein Saxophon transkribierst, gibt es da bestimmte Sachen, die du auf der Gitarre, wie kriegst du diesen Sound so hin? Ne? Und das sind halt so die interessanten Sachen. Anstatt genau zu wissen, ja, okay, ich mache jetzt ein Bending hier und dann klingt das so, das ist ein Preband, das ist dies. Mhm. Aber wie imitierst du diese Geräusche, sage ich mal ganz vorsichtig? Ja. Und das kann dir, glaube ich, eine ganze Menge bringen. Also für alle Zuhörer lohnt sich definitiv, ich sage es immer, immer andere Instrumente auch, ne? Immer.
Gerade für die, die sich für Jazz interessieren, das Charlie Parker Omnibook ist etwas, was ich sehr empfehlen kann. Das habe ich auch mal versucht, rauf und runter irgendwie zu lesen, zumindest mal. Allein das Mitlesen hat schon viel gebracht irgendwie. Aber auch da natürlich ein bisschen was zu lernen. Oder genau, einfach sich andere Instrumente angucken. Derzeit bin ich dabei, so ein Flöten-Etüde aus der Klassik mir auf Gitarre drauf zu schaffen. Und dort, ich sag mal, die Artikulation und ich sag mal, das, was aus der Flöte von der Natürlichkeit, vom Atmen herkommt, das auf Gitarre zu übertragen, das ist eine schöne Herausforderung für die Finger, weil es echt nochmal komplett andere Ansätze sind. Das ist sehr, sehr toll, ja. Also kann man echt jedem empfehlen.
Ja, bestes Beispiel, Alan Holdsworth, der wollte eigentlich gar keine Gitarre spielen, sondern der wollte...
Weil der Saxophonist
werden. Der wollte ein Tenorsaxophon, der wollte Coltrane spielen und es hat halt im Haushalt nur für eine Gitarre gereicht, in Anführungszeichen. Ja. Und dann hat er sich halt überlegt, ja, wie bringe ich das Ding zum Fließen? Und er hatte eigentlich an der Gitarre den perkussiven Charakter gehasst, ne? Also, dass eine Gitarre erstmal prinzipiell ein fast staccato-mäßiges Signal gibt mit einem Peak und dann, dass der Ton dann sofort absäuft. Und er hat ja dann mit allen möglichen technischen und equipmentmäßigen Methoden versucht, genau das, der Gitarre genau das auszutreiben und die Lines zum Fließen zu bringen.
Das hat ihn einzigartig gemacht.
Und dieser Sound ist halt echt genial. Ich liebe Holdsworth in diesem Sound. Das ist, einfach wunderschön. Bringt mich zum Weinen.
Okay. Das ist eine andere Welt, definitiv.
Ja, das ist der Parallel-Universum, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Ich habe den übrigens irgendwie Ende 70er Jahre kennengelernt. Da war dann noch gar kein Bandleader selber, sondern ich bin über so Progressive-Rock-Geschichten damals über Genesis, da habe ich gewusst, dass der Bill Bruford dort Schlagzeug gespielt hat live. Und da habe ich mir dann Bill Bruford-Scheiben gekauft und habe da dann den Alan Holdsworth entdeckt. Ne? Also diese Wahnsinnsscheibe, kennt ihr vielleicht, die heißt One of a Kind. Mit Jeff Berlin am Bass, das ist ein unfassbares Gerät. Also die Platte ist wirklich der absolute Hammer. Und von dort aus habe ich dann die Bruford-Sachen mit Holdsworth gekauft und habe dann Tony Williams Lifetime natürlich und dann Gong zum Beispiel. Das ist so eine Band, die viel auf Perkussion basiert, also mit Schlagzeug und Vibraphon. Mhm. Da hat er auch mitgespielt. Da gibt es eine tolle Scheibe, die heißt Gasseuse. Ist der Hammer. Und da merkt man auch, das war 1976 und da war der eigentlich schon genauso gut wie am Schluss. Also
ja. Er war seiner Zeit auch viel zu weit voraus schon. Also
viel zu weit. Es geht gar nicht.
Das ist auch wirklich schwer rauszuschreiben. Also
normalerweise. Vielleicht kannst du es sehen. Ich habe hier rein zufällig nämlich gerade, das entdecke ich gerade, so ein kleines Büchlein aus der Uni-Zeit noch, wo ich viel transkribiert habe. Und ich habe auch mal ein Holdsworth-Solo da drin. Und das ist auch voller Quintolen, Septolen, Sechstolen. Das sieht einfach nur merkwürdig aus. Weil den zu transkribieren, das hat wirklich viel gemacht. Es war ein kleines Solo nur, ein kurzes Solo von einer von seinen ersten Scheiben, von der IOU. Und das war halt einfach, der Hammer Holdsworth. Ich habe es geliebt. Wo ist es? Egal. Fabian, stell dir mal deine weitere Frage.
Oh, hier ist es. Warte, hier ist es. Okay, hier zeig
mal. Vielleicht könnt ihr es, warte, ich muss mal gucken, ob ich es auch sehen kann.
Ah, doch, ein bisschen. Ja.
Ich sehe es auch.
Mystery. Und nur Quintolen, alles. Ach, das war
aber meine,
in the Mystery, Hammer.
Solo. Aber meine Transkripte sehen sehr ähnlich aus. Also du kannst auch noch von Hand schreiben, schön. Ich meine, ich habe es mittlerweile, mittlerweile mache ich das natürlich nicht mehr. Mittlerweile gebe ich alles im Computer rein. Aber ich könnte schon auch noch von Hand schreiben, wenn es drauf ankommt, klar.
Also wenn's für mich ist, mache ich es auch lieber mit Handschrift. Irgendwie, ich mag das hat was Ästhetisches hier mit diesem schönen Heftchen, mit einem Bleistift, so ein bisschen was Ordentliches. Das hat eine Ästhetik dabei, die mir noch sehr, sehr gefällt. Wenn ich natürlich was...
Ich schätze das auch mehr, glaube ich, ne?
Irgendwie, Anführungsstrich, für meine Videos oder so transkribiere oder mache, dann mache ich das natürlich auch im Programm. Ja.
Ja.
Gut.
Dann habe ich noch eine Frage. Wie sieht's denn aus? Bietest du eigentlich auch Transkriptionen für jedermann quasi an? Also könnte jeder auf dich zukommen und sagen, hör mal, ich will hier Alan Holdsworth das und das haben. Machst du das?
Ja, mache ich.
Sehr gut, gut zu wissen. Ne?
Ja, da kommen auch professionelle Kollegen dann zum Teil. Also ganz früher war schon Frank Haunschild, der diese Harmonielehre geschrieben hat. Der war bei mir dann Michael Sagmeister, dann der Gregor Hilden, dann Willi Astor und kommen schon auch professionelle Kollegen, die was haben wollen. Jetzt der Max Frankl hat von seiner neuen Platte 4 Soli transkribieren lassen und ich habe für seinen Kurs auch Sachen gemacht. Und Axel Fischbacher ist jetzt irgendwie interessiert. Der hat eine Bivo-Platte gemacht und die werde ich wahrscheinlich komplett transkribieren. Cool. Und ich kann das halt anbieten, weil ich halt schnell bin. Ne?
Da kommt direkt noch eine Frage, nämlich machst du das für deren Sachen oder kommen sie auch auf dich zu und sagen, ey, kannst du mir mal das Solo von dem und dem transkribieren oder von dem und dem mal transkribieren?
Also meistens waren das Leute, die ihre eigenen Sachen transkribiert haben wollen. Wobei mich dann zum Teil wundert, warum die das nicht selber machen, weil ich finde Spielen schwerer als transkribieren. Richtig gut spielen und guter Improvisateur sein aus dem Moment, das ist schwerer als Transkription. Man sagt ja immer irgendwie, die Transkription macht dich zum besseren Spieler. Da sage ich, das hilft sicher, aber nicht alleine. Nicht alleine. Ja. Also du wirst nicht automatisch ein super Spieler, wenn du jetzt viel transkribierst. Es hilft natürlich.
Es hilft, aber es ist nicht
Sachen das zu Einzige, verstehen. Das
stimmt. Ja, vor allem bei der Transkription kann man halt sagen, okay, ich höre mir das nochmal an und nochmal und nochmal und spielen und ein gutes Solo spielen ist halt Realtime. Ne? Und das ist natürlich ein Riesenunterschied.
Ja, das stimmt. Ich wollte nämlich zu nach einem Fall, ich sag mal, dadurch hinführen, was mich mal interessieren würde, ob du dich damit auskennst, beziehungsweise ob ihr diese Problematik vielleicht bei der Gitarre und Bass auch schon hattet. Und zwar geht es darum, wie legal ist es eigentlich, Sachen zu transkribieren. Ich hatte nämlich mal den Fall, dass ich Anfang letzten Jahres für einen Künstler, oder ich sag mal, von einem Künstler habe ich eine Lesson über ein Solo von ihm gemacht und halt meine Transkription von dieser Lesson online gestellt, dass die Leute die runterladen konnten. Und er hat mich dann persönlich angeschrieben und hat dann auch wirklich schon so gedacht, tu diese Transkription runter, ansonsten komme ich im Anwalt und das wird böse, 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 weil er verkauft nämlich seine Transkription und ich hatte mich da mal ein bisschen mit beschäftigt und habe die natürlich dann auch runtergestellt, ich wollte dann auch keinen Ärger oder Stress oder sonstige nervige Sachen gehabt haben, habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und ich habe gemerkt, es gab so zweierlei, ich sag mal, Positionen, die gesagt haben, ja okay, das ist irgendwo immer noch sein geistiges Eigentum, also hat er das Recht zu sagen, nein, ich möchte nicht, dass Transkriptionen veröffentlicht werden. Auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die sagen, naja, okay, ich kann ja sonst jeder auch transkribieren oder es ist ja, ich sag mal, die Musik ist ja, wenn man sie gekauft hat, öffentlich. Wie stehst du da oder was habt ihr da für Erfahrungen? Vielleicht auch eben mit der Gitarre und Bass zu dem Thema schon gemacht.
Also ich kann jetzt zu rechtlichen Sachen jetzt kaum was sagen, weil ich jetzt auch kein Anwalt bin. Ich weiß, dass Gitarre und Bass, dass die mit Verlagen schon dealen irgendwie. Also es wird nicht einfach sowas veröffentlicht, ohne dass man da sich rückversichert. Aber in der Praxis ist es so, bei den Leuten, mit denen ich zu tun habe, so die moderneren Musiker, was weiß ich, ich habe ein Interview gemacht mit dem Michael League, mit dem Bandleader von Snarky Puppy und habe dann ihm die Transkription gezeigt und habe dann gefragt, ob ich das veröffentlichen darf. Und da sagte er, na klar. Dasselbe ist bei Intervals, dasselbe ist bei Tesseract. Also so die jungen Bands, die sind eigentlich alle froh, dass sie veröffentlicht werden. Also der Fall, dass sich jemand anpisst, weil du sowas transkribierst, das wird selten passieren. Und dann
Also es ist wie gesagt auch nur damals einmal passiert, aber er ist auch ein jüngerer Künstler, der ist jetzt auch gerade mal 28 oder 29 Jahre alt, aber der scheint das wohl öfters zu machen, weil man findet auch auf sämtlichen Seiten wie Ultimate Guitar oder so oder Songstar nichts von ihm, da steht überall auch, nee, wir dürfen von dem nichts veröffentlichen, weil er halt seine Tabs selber über seine Internetseite verkauft. Das ist halt für ihn nochmal eine Geldquelle, ja. Aber es ist ungewöhnlich, aber es kam tatsächlich vor und seitdem bin ich da auch ein bisschen vorsichtiger mit solchen Sachen.
Ja. Aber das macht jetzt zum Beispiel der Aaron Marshall auch. Die haben auch, die verkaufen halt Tabs, ne, von ihren Platten.
Ja. Die haben ja diese eine Seite, ach, wie heißt die nochmal? Da gibt es eine, so eine Transkriptionsseite, die ganz viel aus der Ecke veröffentlichen. Ich komme gerade aber nicht mehr auf den Namen. Das sind so Jungs aus Amerika, die machen die für die ganze Gent Progressive
Metal Szene. Ja, stimmt. Alle. Ich war auf der Seite schon und aber der Aaron hat jetzt überhaupt kein Problem damit, dass ich da Sachen dann im Magazin veröffentliche. Das ist eigentlich bei den, ich denke, bei den jungen Musikern, die haben auch eine andere, ein anderes Verhältnis zu Urheberrecht, glaube ich einfach, ne? Weil ja durch das, das Internet und durch die sozialen Medien wird ja eh viel Gemeingut.
Ja. Ja. Ja, es ist halt vor allem auch, denke ich, für einen Künstler ja auch nochmal eine Art und Weise, seine Musik auch nochmal ein bisschen zu verbreiten. Wenn sowas in einem Magazin auftaucht und ein Magazin aus Deutschland die Musik erzählt und auch sagt, okay, hier, das könnt ihr direkt lernen, wenn ihr die jeweiligen Skills mitbringt. Aber das kann ja auch nochmal das Interesse an jungen, neuen Leuten an der Musik natürlich auch erhöhen, sowas.
Ja, klar, und das ist eine super Promotion, wenn man, ich meine, Gitarre im Bass ist immer noch das größte Musikmagazin Europas, was Auflage anbelangt und Reichweite. Und wenn man da 3 oder 4 Seiten kriegt und Feature mit Interview und Noten, also es, Schaden tut es auf keinen Fall, würde ich mal sagen.
Nee. Ich meine, ich bin so selber auf viel Musik gestoßen, dass ich einfach viel, ich sag mal, an bei mir halt eben Guitar Pro Files, weil ich bin eine Guitar Pro Generation, auf dem Rechner irgendwie bekommen habe und dann viel durchgestöbert habe und dadurch auf ganz viel Musik gestoßen bin. Vor Spotify-Zeiten, als war so 2003 rum. Ja. Was würdest du denn sagen, war denn für dich so, vielleicht gibt es ja sowas, das schwierigste Stück, was du bis jetzt her transkribieren musstest? Gab es so eins, wo du wirklich dir gedacht hast, boah, ich rauf mir seit Wochen die Haare aus, alles ganz furchtbar und schlimm? Und wenn ja, warum war das so schwierig für dich?
Also ich habe mal alles rausgekriegt, also ich habe nie vor irgendwas kapituliert und das sind ja oft Themen gewesen, die von außen an mich herangetragen wurden. Ja. Und ich glaube, man kann alles lösen fast alles lösen, man braucht halt die Geduld irgendwie. Es geht immer darum, dann halt, dass man sich kleine Portionen macht, ne? Wenn du natürlich ein komplettes Holzwar-Solo siehst, dann ist es erstmal der Wahnsinn. Aber wenn du jetzt, was weiß ich, zum Beispiel von einem Takt nur eine Zählzeit hast und die dann entschlüsseln kannst, dann wird es leichter. Das ist wie beim Üben auch, ne? Du übst ja nicht ein komplettes Solo, sondern du teilst die Information in kleine, verdaubare Einheiten. Ja, was hart war in letzter Zeit, war tatsächlich so eine Basstranskription von Tesseract. Und zwar einfach, und zwar einfach deswegen, weil es ganz schwer war zu identifizieren, wo eigentlich der Beat denn eigentlich noch liegt, ne? Weil die paraphrasieren und die drehen.
Polyrhythmik.
Ja, nicht mal unbedingt Polyrhythmen, sondern einfach dann auch ganz wilde Betonungen, die gegen den eigentlichen Takt praktisch gehen. Und was ich da gemacht habe, ich habe mir dann den Song in Cubase gezogen und habe dann praktisch einen Klick selber programmiert.
Okay.
Und das hat dann geholfen, weil dann sieht man, dann hat man einen Grid, auf den man sich beziehen kann und dann ist es alles nicht mehr so schwer. Aber ohne den Grid war das tatsächlich schwieriger. Also ich hätte zwar die Noten zu identifizieren, war jetzt nicht das Thema, aber dann die korrekten Rhythmen zu identifizieren, das war da wirklich krass.
Ja. Das kann manchmal, da hatte ich auch mal eine Horrorerfahrung mit Schlagzeug raushören und dann
stimmt, das
weiß ich nicht, wo erzählt. Die Eins ist. Ja. Habe ich letztens erzählt mit Mike Mangini und Dream Theater. Oh Gott, da habe ich stundenlang gesessen und bis mir mal klar wurde, was da eigentlich gemeint ist. Oh, da sind mir die Schuppen vor die Augen gefallen.
Schlimm. Ja, gut, aber das sind die Prozesse, die einen weiterbringen.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Ja, auf alle Fälle, das stimmt. Ja. Und man fühlt sich dann auch so ein bisschen wie so ein Rätselknacker, wie so ein Sherlock Holmes, wenn man dann sowas gecheckt hat und sowas geknackt hat. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie so ein ganz schweres Kreuzworträtsel oder lösen oder wie so ein ganz schweres Rätsel gelöst haben. Da fühlt man sich schon ein bisschen schlauer mit, wenn man das
Ja, geschafft. Das ist meine Erfahrung der letzten 35 Jahre.
Ja. Ja, klar.
Wobei, wie gesagt, also Routine ist da viel. Also wenn jemand anfängt irgendwie mit Transkription, dann denkt er sich um Gottes Willen. Also wenn das immer so läuft, dann lasse ich das bleiben. Aber das sollte sich
man nicht, sollte auch nicht.
Ja. Man soll sich nicht entmutigen lassen, sondern einfach darauf vertrauen, dass man in dem Prozess, genau wie beim Üben auch, dass man im Prozess einfach besser wird mit der Zeit. Ne? Überhaupt keine Frage.
Ja, auf alle Fälle. Und auch pro Künstler ist ja auch so, dass manchmal, wenn man halt viel von einem Künstler transkribiert hat, dass der Prozess dann immer schneller und schneller geht, weil man ja gewisse Figuren und Muster ja auch kennt. Ich werde ja auch oft gefragt, wie kann ich ein Petrucci-Ding innerhalb von ein paar Stunden raus, und ich atme diese Person seit 15 Jahren. Das ist eigentlich für mich ganz normal, das zu hören und zu verstehen, was er da macht. Ja.
Hörgewohnheit oder Erfahrung. Ja,
das genau, ist das. Hörgewohnheit. Ja. Oder zum Beispiel mein alter Dozent von meiner alten Uni war der Haupt, er macht auch viel Transkription für, macht so Sachen von Wes Montgomery und so, aber ist der Haupttranskribierer von Pat Martino. Von der
Ach, Jörg Häuser.
Dr. Jörg Häuser.
Ich kenne seine Sachen.
Ja. Und ich weiß noch, wie ich mal in der Uni wochenlang an einem Chorus von einem Jimmy Rainey Solo gehockt habe und ich sagte ihm, welches Solo das ist, und er bringt mir am nächsten Tag das komplette Solo transkribiert mit. Und ich auch gedacht, wie geht das denn? Aber er hat auch gemeint, das sind die Patterns und Melodien und Phrasen, die kennt
er. Man kennt dann die Gitarristen.
Das ist Bebop, ne? Also im Bebop gibt's halt viele so Enclosures und so bestimmte Klischeephrasen, so kleine Elemente, die jeder spielt. Man sagt ja über Parker, der hat, glaube ich, irgendwie insgesamt mit weniger als 60 Licks gearbeitet, habe ich mal gehört.
Ja, ja, die Kombination und die Variation davon, krass, die das dann ausmacht.
Also so, es waren wohl anscheinend so 4-Ton-Phrasen und davon nicht mehr als, also es waren unter 60, glaube ich, was eigentlich dann schon völlig erstaunlich ist.
Genau, was kannst du denn, wenn Leute jetzt anfangen wollen zu transkribieren, gibt es da bestimmte Dinge, wo du sagst, da lohnt es sich mal mit anzufangen, ganz simpel, oder irgendwelche Songs oder Solis, wo du sagst, okay, da würde ich mich dran trauen, wenn man anfängt, weil man sollte jetzt, glaube ich, nicht direkt mit Holdsworth anfangen und dann ist der Tag direkt beendet.
Yeah. Also ich empfehle erstmal, sich kleine Ziele zu stecken und sich nicht so überfordern. Also dann, es kann ja schon ein Sieg sein, dass man, was weiß ich, nur eine 16. Offbeat-Phrase in irgendeiner Rhythmusgitarre identifizieren kann. Also sich kleine Ziele setzen, ist schon wichtig. Dann, also die Rhythmusgeschichte ist super wichtig mit den Silben. Und dann singen, ne? Also ich habe zum Beispiel jetzt nie konkret Gehörbildung gemacht, nie. Also das ist.
Aber das wollte ich gerade fragen, das wäre die nächste Frage.
Ja, jetzt aus mit Gehörbildung. Nee, hab ich nie gemacht. Also das ist mir schon immer leicht gefallen irgendwie. Also es war nie das große Problem. Aber trotzdem hilft das Singen natürlich. Also wenn man jetzt einen Ton identifizieren will, dann kann man ja eine Hypothese bilden und dann zum Beispiel, wenn die Loop auf den Ton zuläuft, dann einfach mal singen und dann gucken, deckt sich das. Und da merkt man ja dann irgendwie, entweder man liegt daneben oder im Idealfall hat man die richtige Hypothese entwickelt.
Das ist auch so ein bisschen das intuitive Lernen auch, ne? Ja.
Und es ändert sich auch, wenn man mehr transkribiert, ändert sich das Hören. Also bei mir war das auf jeden Fall so. Also gerade auch, was das ist. Ja. Ich habe jetzt einen Kopfhörer auf und mit dem transkribieren, ist übrigens auch ein guter Tipp. Also mit Kopfhörer transkribieren ist meistens besser als mit einer Abhöre, wenn man einfach besser hört. Und bei mir hat sich dann halt auch das, wie soll man sagen, das räumliche Hören hat sich verbessert irgendwie. Also man lernt dann zum Beispiel im komplexen Arrangement, lernt man dann zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, neben irgendeinen Steely Dan-Song. Und nehme mir jetzt zum Beispiel vor, ich höre mal nur auf so eine funky Single-Note-Rhythmus-Gitarre von dem Wayne Grant. Und man lernt praktisch in dem, es ist ja ein riesiges Nebeneinander, jetzt beim Steely Dan-Stück sind es irgendwie 20 verschiedene Instrumente, die da unter Umständen parallel spielen. Also wenn man halt das Schlagzeug, jedes Instrument einzeln nimmt. Und man lernt dann, man kann lernen, sich auf eine Information zu konzentrieren. Also praktisch man lernt seinen Hörfokus zu dem eine Richtung zu geben, und das hilft schon auch ziemlich und das
hilft dir
ja. Und also mein Effekt bei der ganzen Geschichte ist, dass ich einfach das Gefühl habe, irgendwie bei mir ist irgendwie das Stereobild ist irgendwie größer geworden, irgendwie es hört sich alles total räumlich an. Es sind für mich quasi akustische Landschaften, kann man sagen. Ne? Es ist ja auch eine Art von Raumwahrnehmung, die man hat. Ne? Wenn du Musik hörst, hast du immer auch eine Raumerfahrung. Ne?
Ja.
Benutzt du denn auch so Sachen wie Slowdowner und solche Geschichten, oder ist es für dich wichtig, eine Phrase oder eine Melodie in einem Originaltempo zu verstehen?
Das ist so eine Diskussion, ja. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich benutze mittlerweile Transcribe. Ich hatte eine ganze Weile lang den Amazing Slowdowner, und ganz am Anfang ich hatte eine Bandmaschine und habe die Sachen dann mit 19 cm Bandgeschwindigkeit aufgenommen und dann auf 9,5 geschaltet. Was der Effekt war, das war halb so schnell. Aber das Problem war halt bei der Analogtechnik natürlich, das alles auch eine Oktave tiefer.
Verstimmt war, ne?
Das hat dann letztlich, also ich habe zum Beispiel so Benson-Geschichten oder Fab Martino-Geschichten zum Teil so rausgehört, was mir natürlich geholfen hat, irgendwie auch tiefe Lagen dann besser zu hören. Also das hilft dann auch beim Bass.
Ich finde das schwierig. Ja. Tiefe, also Bass rauszuhören, ist manchmal echt schwierig.
Ja, ne? Ja, da gibt es auch einen guten Trick, irgendwie.
Oktave höher!
Genau. Genau, also Paul McCartney zum Beispiel ist ja ein super Bassist, aber sein Sound bei den Beatles war jetzt ja nicht immer super prägnant. Ne? Und manchmal ist es wirklich schwer zu hören, in den tiefen Lagen, was spielt er denn wirklich? Dann hochpitchen um eine Oktave und wunderbar, man hört alles sofort. Das hilft schon. Also
das ist echt ein guter
Tipp. Ich finde, das ist legitim, aber es geht immer drum, was will man eigentlich erreichen. Ne? Also bei mir geht es natürlich auch drum, ich will schnell sein. Ne? Und, ich muss schnell sein, weil ich damit mein Geld verdiene. Und da helfen natürlich die Slowdowner schon. Wobei ich auch bei vielen Sachen muss ich nicht verlangsamen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel nehmen wir mal an, man hat ein Solo, bei dem er kein Video hat, ja, und dann geht es zum Beispiel darum, ist die Vorschlagsnote jetzt geslidet oder ist sie gehämmert? Das klingt ja sehr, sehr ähnlich, ne? Und jetzt, wenn man wirklich langsam macht, kann es dann sein, dass man dann tatsächlich die Rutschgeschichte hört. Also wenn man zum Beispiel jetzt vom D zum E slidet, dann macht er bei der Slide-Bewegung, geht es ja vom D übers Dis dann hoch zum E. Und genau, diese Rutschbewegung hört man, und dann kann man klar sagen, das war ein Slide. Und für solche, also ich bin ja ein Detailfetischist, also bin ja auch ein bisschen bekannt dafür, dass ich wahnsinnig genau arbeite. Und da hilft es natürlich schon, weil da ist das Langsammachen quasi wie eine Lupe. Das ist so, wie du hast ein Foto zum Beispiel mit, was weiß ich, 13x17 oder sowas, da siehst du schon einiges, aber wenn du das Ganze auf Poster Größe hochvergrößert, dann siehst du mehr Details. Ne? Das ist quasi, das Langsammachen ist sowas wie eine akustische Lupe.
Das ist ein guter
Tipp. Das ist sehr gut, auf jeden Fall.
Und ich weiß zum Beispiel auch, der Wes Montgomery, der hat ja alles übers Hören gelernt, und von dem gibt es ein Zitat, der hat gesagt, er hat sich mal das Solo von Coltrane angehört, über Giant Steps in der halben Geschwindigkeit. Und was sagt er dann? And he didn't play a single false note. Also er hat gesagt, das war alles perfekt. Ne? Und selbst Wes Montgomery, der jetzt wirklich ein gigantischer Hörer war, hat auch mal zu solchen Tricks gegriffen. Man weiß es von Mike Stern, der hat zum Teil Brecker Soli transkribiert und reduziert auf 25% der Geschwindigkeit.
Ja, da kann man halt mehr ins Detail gehen.
Konnte man halt damals machen, eine Bandmaschine mit 3 Geschwindigkeiten, mit 19 aufnehmen und dann mit 4,75 abspielen. Dann ist es 2 Oktaven tiefer, aber halt nur noch ein Viertel vom Originaltempo.
Das ist gut.
Es gibt aber auch Situationen, die sind mir über den Weg gelaufen, wo du so ein bisschen, das Große und Ganze wird auch manchmal verschleiert, wenn man sich zu sehr auf eine Sache fokussiert. Ja. Ich habe das manchmal, gerade bei alten Jazzaufnahmen, wenn ich alte Jazzaufnahmen, damals zu Studienzeiten irgendwelche Soli rausgehört habe und wo die Aufnahme noch, die Qualität einfach noch nicht gut genug ist, sondern zum Beispiel eine Note zusammen mit einem Becken vom Schlagzeug oder mit einer Snare vom Schlagzeug hängt und man diese eine Note einfach nicht hört, weil das andere das total übertont, dann hat es manchmal Sinn gemacht, aus dieser Loop, aus diesem Zoom wieder rauszugehen und versuchen, das große Ganze zu betrachten. Und dann anhand der Logik der Phrase wurden dann auch wieder so manche Dinge klar.
Auf jeden Fall. Also den großen Bogen hören ist immer wichtig und das sollte man nie aus dem Ohr verlieren. Ne?
Ja, das stimmt. Cool, sehr schön. Ja. Ich hätte noch eine letzte Frage zum Ende, weil die eine Stunde ist gleich rum. Wir haben ja immer so einen Stundentakt. Und zwar gerade für unsere Zuhörer da draußen auch, gibt es Soli, wo du jetzt sagen würdest, ich sag mal jetzt explizit aus dem, ich sag mal Rockbereich, weil das unsere meisten Zuhörer kommen wahrscheinlich eher aus dem Rockbereich. Gibt es Soli, wo du sagen würdest, wer mal mit Transkription anfangen möchte im Rockbereich, das Solo ist dafür sehr, sehr gut, weil das zum Beispiel klar ist oder einfach zu verstehen und jetzt nicht zu schnell. Hast du da gewisse, ich sag mal, pädagogische Beispiele, womit man sowas anfangen kann? Oder was würdest du da noch raten an Material?
Tue ich mir schwer. Also jetzt so, weil ich hatte die Auswahl nie, also für mich war das ja nie ein Kriterium, ich suche was Einfaches, sondern bei mir ging es halt von Anfang an gleich hart zur Sache. Aber melodische Gitarristen, die vielleicht nicht so schnell spielen, was weiß ich, vielleicht ein Peter Frampton oder so, wäre eine Möglichkeit.
Okay. Sowas wie Bibi aus dem Bluesbereich oder so. so ein B.B. King.
Ja, wobei da kann es auch ganz schön hart zur Sache gehen. Ne? Wenn man von dem einen Slow Blues nimmt, dann weiß man, wie komplex Rhythmik sein kann.
Mhm. Besonders, wenn du es notieren willst.
Ja. Und ansonsten würdest du meinen, einfach rausgehen und hören, was einem gefällt. Ich glaube, das ist auch mal ein wichtiger Punkt auch noch dazu, dass man vielleicht mit den Dingen anfängt, die einem gefallen. Oh Gott, ich mein Deutsch. weil ich glaube, wenn du was raushören musst, worauf du eigentlich gar keine Lust hast, so als Amateur, das motiviert dich ja nicht wirklich, ja. Vielleicht macht das
so. Nee, auf jeden Fall. Also das ist ja das ist der Motivator Nummer eins, würde ich sagen, ne? Also wenn ich mich für ein Stück Musik interessiere, das kann ja auch, muss ja kein ganzes Solo sein, das kann ja irgendwie nur eine Phrase sein oder so. Also man muss ja nicht irgendwie einen riesen Text mit. Es kann ja sein, dass man irgendwo einen Lick hört und sich denkt, ah, das ist geil, das möchte ich wissen, wie das geht. Dann kann man sich darauf konzentrieren. Aber das eigene Interesse und die eigenen Vorlieben sind ganz wichtig. Das ist eigentlich der Grund.
Eine ganz wichtige Frage habe ich noch. Wenn du gerade nicht an die Anfänge erinnerst, ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wenn man dann eine längere Zeit transkribiert, so eine halbe Stunde, dass irgendwann die Ohren dann einfach mal ausschalten und man hört alles, nur nicht das, was da ist. Hast du da auch irgendeinen Tipp, dass man mal sagt, okay, Stunde und dann machst du mal eine Pause und dann gehst du wieder dahin zurück? Oder ist das bei dir, dass die Ohren die ganze Zeit frisch sind mittlerweile?
Also ich bin da schon, ich habe da schon eine harte Kuttel, würde ich mal sagen, ne? Weil bei mir gibt's ja dann öfter mal irgendwie wirklich lange Sessions oder was weiß ich, zu Zeiten, wo Gitarre und Bass vom Umfang her schon richtig heavy war und dann kam noch jemand mit dem Buch, das musste ich dann parallel machen, dann hatte ich noch Notensatzaufträge, da ging's dann natürlich schon drum, dass man einfach ein Pensum schafft und okay. Also ich glaube, das vielleicht hilft, dass man sich selber nicht so unter Druck setzt irgendwie. Dass man das Ganze eher spielerisch angeht und dass man nicht sagt, ich muss jetzt irgendwie was rauskriegen, sondern...
Ja, wie so ein Computerspiel. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Ne? Da haben wir doch auch eine Idee.
Wir, ja. Da haben wir auch noch eine Idee. Ja.
Super.
Gut.
Cool, vielen
super.
Dank.
Ja, sehr schön, Wolfgang, dass du hier mit dabei warst in unserer Sendung. War
mir ein Vergnügen.
Sehr, sehr interessantes Thema der Transkription. Viel gelernt auch heute wieder. Hoffentlich unsere Zuhörer haben auch viel gelernt. Genau, dir ganz vielen herzlichen Dank. Dann natürlich geht wie immer unser Dank raus auch an all unsere Patreon-Supporter und Patreon-Fans da draußen. Und natürlich auch generell an den lieben Zuhörer, der auch unsere Folgen sonst so einmal in der Woche immer beliebäugelt und begutachtet. Einen ganz herzlichen Dank zum Zuhören. Ja, super. Ich würde sagen, das war's für heute.
Das war's.
Und wünsche euch noch eine angenehme Zeit und auf Wiederhören.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Hören.
Tschüss.